Du stehst morgens auf, putzt deine Zähne, hoffentlich frühstückst und dann fährst du mit den Öffentlichen zur Arbeit, reibst dir noch müde die Augen, als du auf einmal den Bildschirm in der U-Bahn siehst und da steht etwas Unglaubliches, Sensationsfund, Knochen von Jesus gefunden. Du kannst nicht glauben, checkst erstmal die News auf deinem Handy, aber das steht überall und alle sind sich einig, das echte Grab von Jesus wurde gefunden und dort waren die Knochen von Jesus drin. Er ist also gar nicht wirklich auferstanden, alle Wissenschaftler sind sich einig und ganz in der Nähe sogar ein Bekennerschreiben von den Jüngern gefunden worden, die auch noch mit einstimmen und die gesagt haben, ja, wir haben uns das alles nur ausgedacht, stimmt alles gar nicht. Es besteht kein Zweifel mehr, Jesus ist nie auferstanden. Was würde sich in diesem Moment in deinem Leben ändern? Was würdest du ab morgen anders machen, wenn Jesus gar nicht auferstanden wäre? Vielleicht wird sich für dich gar nichts ändern, weil du bis jetzt eh nicht wirklich glaubst, dass irgendjemand, der mal tot war, wieder zum Leben gekommen ist. Und du zwar hier bist, weil du dir das mal anhören möchtest, aber eigentlich glaubst du nicht an Jesus, hat nicht viel mit deinem Leben zu tun. Vielleicht bist du hier, bist Christ, aber es würde trotzdem nicht besonders viel mit dir machen, weil, ich meine, immerhin können wir unser christliches Leben ja auch so weiterführen. Und es lohnt sich ja auch so, einfach die Werte Jesu weiter auszuführen. Zum Beispiel, dass wir uns selbstlos lieben, dass wir einander vergeben, demütig sind. Das sind ja super Sachen. Ja, ob da Jesus jetzt auferstanden ist oder nicht, ist ja erstmal zweitrangig. Wir könnten uns ja auch einfach die Auferstehung von Jesus als was Geistliches vorstellen. Was passiert ist. Ja, die Ideen von Jesus, die sind auch heute noch lebendig wie je zuvor. Reicht das nicht? Vielleicht wird es sogar ganz schön vieles vereinfachen, wenn die Knochen von Jesus gefunden worden wären, weil dann müssten wir nicht mehr so komisch sein vor Leuten um uns herum, unseren Arbeitskollegen und Freunden. Ja, dann müssen wir denen nicht mehr sagen, dass wir an einen Toten glauben, der zum Leben wiedergekommen ist, sondern wir könnten einfach sagen, ja, wir glauben auch nicht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, weil alle Wissenschaftler sind sich einig. Ist es nicht eh viel wichtiger, dass Jesus für uns gestorben ist? Auferstehung gehört halt dazu, aber so wichtig ist es nicht. Seit 2 Jahrtausenden bekennen die Christen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, aber was wäre, wenn das gar nicht stimmt? Würde es dein Leben beeinflussen? Das ist die Frage, um die es heute geht. Und wir starten direkt mit unserem Text, 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 19, ihr findet das auf der Seite 202 im hinteren Teil im Neuen Testament. 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 19. Ich lese uns Gottes Wort. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Bis hierhin Gottes Wort. Vor einigen Jahren, als ich noch in der Bibelschule war, sind wir von der Bibelschule aus immer mal wieder evangelisieren gegangen mit so Fragebögen zum christlichen Glauben. Und unter anderem stand da eine Frage drauf, die ging ungefähr so, glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Und erstaunlich viele Menschen haben gesagt, ja, ich glaube, dass da irgendwas kommt. Irgendwas wird wohl noch sein. Mein Körper, der wird irgendwo hier verrotten. Aber meine Seele, mein Innenleben, irgendwas, was da ist, das wird schon noch irgendwo fortbestehen. Keine Ahnung wie, keine Ahnung wo, aber irgendwas wird da schon noch sein. Wenn man den gleichen Fragebogen genommen hätte, ihn vielleicht auf Griechisch umformuliert hätte und wäre damit vor 2000 Jahren in Korinth durch die Gassen gelaufen, hätte die gleiche Frage gestellt, hätte man wahrscheinlich ähnliche Antworten bekommen. Nämlich, ja, irgendwie wird es schon weitergehen, keine Ahnung wie, unser Körper wird hier verrotten, aber unsere Seele oder unser Innenleben wird schon irgendwo noch weiter existieren. Man hätte damit auch in die Gemeinde in Korinth gehen können und hätte tatsächlich eine ziemlich ähnliche Antwort bekommen. Auch die Christen in Korinth konnten sich nicht wirklich vorstellen, was es bedeuten soll, dass ein Toter wieder lebendig wird, dass es eine Auferstehung der Toten geben soll, also dass diese Körper wieder auferstehen. Vers 12 heißt es, es gibt Leute, schreibt Paulus, bei euch, die sagen, dass Tote nicht auferstehen. Damit meint er nicht, dass die Christen in Korinth gedacht haben, okay, es wird nichts nach dem Tod geben, dann ist einfach alle Existenz ausgelöscht. Aber sie haben sehr wahrscheinlich nicht daran geglaubt, dass es eine leibhaftige, eine körperliche Auferstehung geben wird. Sie haben gedacht, die Seele, die wird schon irgendwo da sein, aber mit unserem Körper geht es nicht mehr weiter. Warum? Für die Menschen damals war es ziemlich schwer zu glauben, wie ein Körper, der kompostiert ist, wieder lebendig werden kann. Oder Leute, die vielleicht verbrannt wurden, wie aus dieser Asche irgendwie wieder ein Körper entstehen kann. Heute fällt uns das total leicht, das zu glauben. Natürlich nicht. Auch heute ist es ziemlich schwierig, sich vorzustellen, wie ein toter Körper, wie jemand, der begraben wurde, wie er wieder auferstehen soll. Und selbst bei vielen Christen heute ist es so, dass sie über Auferstehung und über das, was nach dem Tod passiert, vor allem geistlich denken. Da geht es irgendwie schon weiter. Wie genau, wird anscheinend schön sein, aber mehr können wir uns nicht ganz vorstellen. Und dieses Kapitel, was Paulus hier schreibt, ist jetzt genau in diesem Kontext, um den Christen einmal zu zeigen, nein, als Christen bekennen und glauben wir an eine körperliche Auferstehung der Toten am Ende der Zeit. Wir glauben an eine körperliche Auferstehung der Toten, weil wenn wir das nicht glauben, und das ist sein Ding in diesem Abschnitt hier, wenn wir das nicht glauben, dann überlegt euch mal, was die Konsequenz davon ist. Was ist die logische Konsequenz, wenn man glaubt, dass es keine körperliche Auferstehung gibt? Vers 13, gibt es keine Auferstehung der Toten, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Logisch, oder? Also wenn es allgemein nicht möglich ist, dass irgendein Mensch vom Tod zum Leben kommt und körperlich aufersteht, dann kann das bei Christus, bei Jesus, also auch nicht passiert sein. Und jetzt führt Paulus das Argument weiter und führt es so weit, dass selbst die Christen in Korinth erkennen mussten, okay, das kann nicht sein. Es muss eine Auferstehung geben, weil Christus auferstanden ist. Wir sind bei unserer Ausgangsfrage, was wäre, wenn die Knochen gefunden worden wären, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Und wir bekommen erstmal 6 ernüchternde Antworten. Ich habe euch eine 12-Punkte-Predigt mitgebracht. Ich hoffe, dass ihr mitkommt. Wenn ihr bei einem Punkt aussteigt, der nächste ist dann nicht mehr fern. Dann könnt ihr beim nächsten wieder einsteigen. Genau, es sind 6 Mal, gucken wir uns jetzt erst an, was ist, wenn Christus nicht auferstanden ist. Erstens, wenn Christus nicht auferstanden ist, brauchen wir nicht zu missionieren. Paulus und die anderen Apostel, die sind im antiken Rom von Stadt zu Stadt gereist und haben überall das Evangelium gepredigt. Ja, sie haben gepredigt, dass Jesus gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und durch diese Predigten sind viele Menschen zum Glauben gekommen und viele Gemeinden sind entstanden. Was ist, wenn Jesus gar nicht auferstanden ist? Vers 14, dann ist unser Predigen vergeblich. Alle unsere Worte völlig bedeutungslos. Die Missionsreisen, die wir unternommen haben, die Mühen, die wir dabei hatten, völlig umsonst. Warum? Weil die Auferstehung die Hauptbotschaft des christlichen Glaubens ist. Weil die Auferstehung die Hauptbotschaft des Evangeliums ist. Wenn wir das Evangelium weitergeben als Christen, dann geht das schnell mal unter. Ja, vielleicht eine typische Evangeliumsdarstellung, wenn wir sie weitergeben, ist, ja, es gibt einen heiligen Gott und wir sind getrennt von diesem heiligen Gott und wir brauchen jemanden, der für uns das perfekte Leben lebt, was wir eigentlich leben sollten. Und wir brauchen jemanden, der für uns den Tod stirbt, den wir eigentlich verdient gehabt hätten. Und jetzt die Frage an dich, Jesus hat das gemacht, glaubst du an Jesus? Könnte man von mir von hier vorne schon gehört haben oder von jemand von anderen. von jemand anderem. Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, dann evangelisieren, missionieren die Leute da ein bisschen anders, vor allem Petrus und Paulus. Ihr könnt es mal querlesen, eine Predigt nach der anderen in der Apostelgeschichte hat die Auferstehung Jesu zum Höhepunkt. Und oft, gerade wenn sie anfangen von der Auferstehung zu reden, fangen die Menschen an, sie zu attackieren oder wegzugehen, zu sagen, nee, das kann nicht sein. Der Tod ist eigentlich nur Mittel bis zu dieser Auferstehung. Warum ist das so? Die Auferstehung von Jesus ist der Beweis, dass seine Worte wahr sind, ist der Beweis, dass sein Sterben überhaupt eine Relevanz hat. Sein Tod wäre komplett bedeutungslos, wenn er nicht auferstanden wäre. Deswegen ist der Höhepunkt der christlichen Botschaft, wir glauben an einen Retter, den Gott bestätigt hat, dadurch, dass er ihn von den Toten wieder zum Leben gebracht hat. Wir glauben, dass das Opfer, was Jesus gebracht hat, tatsächlich gut war, angenommen wurde von Gott. Wir glauben an einen lebendigen Herrn. Ganz interessant, Paulus benutzt hier gar nicht das Wort Jesus, wenn er von der Auferstehung redet. Also er sagt nicht die Auferstehung von Jesus, sondern er benutzt 8-mal in diesen 8 Versen den Titel, den Jesus hat, seine Funktion, nämlich Christus. Es ist die Auferstehung von Christus. Und Christus heißt Gesalbter. Und durchs ganze Alte Testament sehen wir, alle Gläubigen haben auf einen Gesalbten, auf den Messias, auf den Christus gewartet. Der König, Priester und Prophet, der das Volk retten sollte. Das bedeutet, die Auferstehung zeigt uns, er ist tatsächlich der Retter, den Gott schon Jahrtausende vorher angekündigt hat. Er ist der, auf den ganz, ganz viele Menschen gewartet haben, gehofft haben und in dieser Hoffnung gestorben sind. Und deswegen ist die Auferstehung von Christus das Zentrale unserer Botschaft. Die Mission von allen Christen ist es, Jesus als den Auferstandenen weiterzugeben. Wenn Jesus aber gar nicht auferstanden ist, dann sind wir wie blinde Menschen, die denken, sie wissen die Richtung. Und wir nehmen auch noch andere blinde Menschen mit, laufen mit ihnen in die Richtung, wo wir denken, wo es lang geht, nämlich Jesus hinterher, und führen sie in den Abgrund. Weil wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist er gar nicht der Christus. Dann ist er gar nicht der Retter, dem wir nachfolgen und an den wir glauben können. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist er einfach nur ein Hochstapler, der von sich behauptet hat, ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn er nicht auferstanden ist, war er einfach nur ein Lügner vor dem Herrn. Größenwahnsinnig vielleicht, zu sehr von sich selbst überzeugt, aber garantiert nicht der Christus, der Retter. Das bedeutet für uns, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sollten unsere Missionsbetreuer unsere Missionare anrufen und ihnen kündigen. Wir sollten den Gemeindeentdeckenkurs absagen, der jetzt bald wieder starten soll. Unser Büchertisch, den sollten wir aus der Fußgängerzone nehmen, One Bookshop schließen. Ich setze mich wieder hin, wir können nach Hause gehen, alle können nach Hause gehen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sollten wir nämlich nicht mehr missionieren. Aber noch mehr, zweitens, wenn Christus nicht auferstanden ist, lügen wir über Gott. Hast du schon einmal einem Arbeitskollegen oder einem Familienmitglied das Evangelium weitererzählt? Ja? Okay. Ein paar Leute haben das gemacht. Sehr schön. Ihr habt euch gerade geoutet als Lügner. Zumindest, wenn Christus nicht auferstanden ist. Vers 15. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Ich weiß nicht, ob noch ein Kind hier ist, aber falls ja, wie nennt man das, wenn man etwas sagt, was gar nicht stimmt? Das war eine sehr tiefe männliche Stimme für ein Kind. Genau, aber hier vorne, sehr gut, genau. Lügen, das war einfach. Wenn wir sagen, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, aber er es gar nicht gemacht hat, dann lügen wir, und wir lügen nicht nur einfach über irgendwen, sondern wir lügen über Gott selbst. Wir verbreiten Lügen über Gott. Im 9. Gebot sagt Gott selbst, du sollst nicht falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Das heißt, du sollst keine Dinge über ihn verbreiten, die gar nicht stimmen. Wenn wir aber sagen, dass Christus auferstanden ist, obwohl er es gar nicht ist, dann machen wir genau das über Gott. Das bedeutet, wenn Christus nicht auferstanden ist, lügen wir unsere Nächsten an, denen wir das Evangelium weitergeben. Und dabei lügen wir sogar noch über Gott. Drittens, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist unser Glaube leer. Und jetzt wird es ein bisschen persönlicher, aber bis jetzt ging es eher um andere Leute um uns herum. Wir als Christen sagen ja, dass wir gläubig sind. Wir sind Gläubige, wir haben einen Glauben an Jesus Christus. Und bei diesem Glauben geht es nicht einfach nur darum, dass wir Dinge wissen oder verstanden haben oder für wahr halten, sondern echter christlicher Glaube ist, ich vertraue diesem Jesus, ich stehe fest auf diesem Fundament, auf dem, was Jesus getan hat. Und vielleicht kennt ihr folgende Illustration, die immer mal wieder verwendet wird, um Glauben zu verstehen. Jemand steht vor einer Brücke und diese Brücke ragt über einen ganz, ganz tiefen Abgrund, wo es sehr, sehr weit runtergeht. Und jetzt steht jemand vor dieser Brücke und er wird gefragt, glaubst du, dass diese Brücke hält? Und er sagt, ja, ich glaube das. Aber erst, wenn er Schritte auf dieser Brücke macht, zeigt er das wirklich glaubt. Dass er wirklich vertraut, dass diese Brücke hält. Vorher hält er es für wahr und sagt, ja, das wird schon halten. Und erst, wenn er auf dieser Brücke steht, zeigt er, ich glaube wirklich, dass diese Brücke mich hält. Mit dieser Art von Glauben glauben wir Christen an Jesus Christus. Wir glauben, dass sein Leben, dass sein Sterben und dass seine Auferstehung uns in diesem Leben trägt und auch im zukünftigen. Durch ihn werden wir nach dem Tod weiter leben. Wir haben, der Hebräerbriefschreiber drückt es so aus, wir haben eine feste Zuversicht. Wir haben eine feste Zuversicht, dass Jesus hält und dass wir auferstehen werden mit ihm. Was passiert jetzt, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Dann sind wir wie Menschen, die selbstbewusst auf diese Brücke laufen, aber wir kommen keine 2 Meter weit und die Brücke kracht komplett zusammen und wir fallen in den Abgrund. Vers 17a, dort heißt es, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. Könnte auch sagen, sinnlos, nicht tragfähig, ohne Bedeutung, komplett leer. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann lohnt es sich überhaupt nicht, an ihn zu glauben. Dann lohnt es sich nicht, ihm zu folgen. Dann lohnt es sich nicht, sein ganzes Leben auf ihn zu bauen. Dann könnten wir genauso gut uns vor einem Stück Holz niederwerfen oder einem Stein folgen oder wem auch immer. Es würde keinen Unterschied machen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Hat der christliche Glaube nicht mehr zu bieten, als nur, dass wir in den Himmel kommen? Ich meine, immerhin haben wir Christen gute Werte. Ja? Manche folgen Jesus ja auch ohne zu glauben, dass er auferstanden ist. Wir haben gute Werte, so Nächstenliebe, wir haben Demut, Gastfreundschaft, so richtig viele gute Sachen, wo wir denken würden, ja, das lohnt sich, dem nachzufolgen. Aber gehen wir noch einmal zurück zur Brücke. Stell dir vor, du gehst auf diese Brücke und willst so Jesus nachfolgen in seinen Werten und seiner Moral und gehst auf die Brücke und fällst runter. In dem Moment, wo du fällst, ist es komplett egal, ob du dabei Bibelzitate aufsagen kannst, ob du demütig bist, ob du nach der Bergpredigt lebst, ob du Mitglied in der FEG München Mitte bist oder was auch immer. Es ist komplett bedeutungslos. Ja, der christliche Glaube hat mehr weiterzugeben, als nur, dass wir in den Himmel kommen, aber er hat das als Mindestgrundlage. Alles, was wir tun als Christen, machen wir, weil wir auf dem festen Fundament stehen. Jesus Christus ist der einzige Weg, der uns zum Vater führt. Er ist die Brücke, auf der wir sicher stehen. Und wenn dieses Fundament wegfällt, kann alles andere auch wegfallen. Es ist leer, ohne Bedeutung. Wenn Christus also nicht auferstanden ist, dann können wir einfach drauf lossündigen, weil in den Himmel kann er uns eh nicht bringen. Dann können wir aufhören mit unserem frommen Getue hier und einfach das tun, was unser sündiges Herz begehrt, weil wir so oder so verloren sind. Viertens, wenn Christus nicht auferstanden ist, sind wir noch in unseren Sünden. Vers 17b, ist Christus nicht auferstanden, so seid ihr noch in euren Sünden. Moment mal, Paulus, du hast das falsch verstanden, wir haben gerade andere Lieder gesungen. Wir haben doch gerade gesungen, alles wurde am Kreuz vollbracht und dort am Kreuz hat Jesus nicht am Kreuz für unsere Sünden bezahlt. Ja, er hat doch sogar am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Damit hat er doch alle meine Sünde weggenommen. Paulus erklärt es an einer anderen Stelle in Römer 4. Römer 4, Vers 25, dort heißt es, er, Jesus, ist um unserer Sünden willen hingegeben, also gestorben, und um unserer Rechtfertigung willen, also unserem Stand vor Gott, auferweckt. Das bedeutet, ja, Christus hat am Kreuz unsere Sünde getragen, aber dass sein Opfer angenommen wurde, dass das tatsächlich passiert ist am Kreuz, sehen wir erst dadurch, dass er auferstanden ist aus den Toten. Dass Gott ihn eingesetzt hat zum Herrn über diese Welt. Wäre Jesus tot geblieben, wäre das wie, als würde man einem im Gefängnis zurufen, du kommst bald frei, der Richter hat deine Strafe aufgehoben. Warte nur auf den Brief mit dem Freispruch, dann bist du frei. Und der Insasse erwartet einen Tag und noch einen Tag und noch einen Tag, bis er stirbt, weil der Freispruch niemals ankommt, weil nicht wirklich aufgehoben wurde, was er getan hat. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir immer noch in unseren Sünden. Dann ist das Opfer von ihm nicht angenommen worden von Gott. Aber in seinen Sünden zu sein, bedeutet noch mehr als nur, dass wir weiter schuldig sind. Es bedeutet, dass wir weiterhin Sklaven unserer Sünde sind. Das bedeutet, es lebt, wenn Christus nicht auferstanden ist, überhaupt keine Kraft in dir, deine schlechten Gewohnheiten und Sünden abzulegen. Keine Chance. Dann lebt nämlich nicht der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir. Dann bist du wie auf so einem Heimtrainer, den ihr vielleicht kennt, ja, so ein Fahrrad, womit man keinen Millimeter weiterkommt, und willst damit an der Tour de France teilnehmen. Und du stehst am Start und du strampelst dich ab und du gibst alles, was du kannst, aber egal wie stark du strampelst, du kommst nicht vorwärts. Und genauso wäre es, wenn Christus nicht aus den Toten auferstanden wäre. Wir wären nämlich noch Sklaven der Sünde. Wir hätten keine Chance, heiliger zu werden. Wir hätten keine Chance, Jesus ähnlicher zu werden. Wir könnten uns abmühen, es wäre einfach nur anstrengend, aber wir würden keinen Millimeter weit nach vorne kommen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir alle noch in unseren Sünden. Aber nicht nur wir. Fünftens, wenn Christus nicht auferstanden ist, sind alle toten Gläubigen auch verloren. Als Bernice und ich uns auf der Bibelschule in der Schweiz kennengelernt haben, da hatten wir einen Ort, zu dem wir gern spaziert sind. Vielleicht nicht der erste Ort für erste Dates, aber für uns war es irgendwie passend, nämlich einen Friedhof. Er war wirklich sehr schön, dieser Friedhof, und mit schöner Aussicht, also es ging mehr um die Aussicht, aber genau. Ein Friedhof, und dieser Friedhof war um eine alte Kirche herum gebaut. Und das ist etwas, was euch vielleicht schon mal aufgefallen ist, dass es viele Friedhöfe gibt, die um alte Kirchengebäude herum gebaut sind. Vor allem früher hat man das viel gemacht. Warum? Weil die Leute wussten und damit zum Ausdruck gebracht haben, wir als Kirche, als Gemeinde sind ein Leib aus bereits Verstorbenen und uns lebendigen Christen. Wir sind ein Leib, wir gehören alle zusammen und wir werden eines Tages alle gemeinsam auferweckt und mit Jesus leben. Wir vertrauen auf den gleichen Herrn. Es gibt auch in unserer Gemeinde Geschwister, die sind sehr krank, die sind alt und die sehnen sich danach, endlich Jesus wiederzusehen. Und wir beten sogar dafür, dass Gott es ihnen doch schenkt, dass die Leidenszeit, durch die sie gerade gehen, dass sie beendet wird, dass er sie einfach heimholt zu sich. Aber was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Das lesen wir in Vers 18. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind die, die in Christus entschlafen sind, das sind die Gestorbenen, verloren. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann haben wir keinen Grund, an ihn als die Auferstehung und das Leben zu glauben. Er hat uns versprochen, dass wer an ihn glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Aber wenn er nicht auferstanden ist, dann ist das nichts anderes als Schall und Rauch. Dann können wir immer noch nette Beerdigungsfeiern abhalten, aber wir hätten überhaupt keinen Grund, Menschen mit Hoffnung zu verabschieden. Sogar schlimmer noch, eigentlich wissen wir dann bei jedem einzelnen Menschen, er ist verloren. Kein Grund zur Hoffnung. Wenn selbst das Leben von Jesus nicht ausgereicht hat, um Gott zufriedenzustellen, dann wird es keines von unseren sein. Alles verloren. Das bedeutet auch für dich und mich, wir müssten eigentlich jeden Tag einfach nur ängstlich leben, dass wir heute vielleicht sterben und vor Gott, unserem Richter, erscheinen müssen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind alle Toten und alle lebendigen Gläubigen verloren. Sechstens, wenn Christus nicht auferstanden ist, sind wir die bemitleidenswertesten Menschen der Welt. Ich lese uns die Zusammenfassung von diesem Abschnitt, Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Über 8 Millionen Mal wurde das Buch Your Best Life Now von Joel Osteen verkauft. Auf Deutsch so viel wie Lebe dein bestes Leben jetzt. In diesem Buch geht es darum, wie wir mit positivem Denken jetzt schon ein richtig gutes Leben führen können. Ja, also lächel einfach viel und du bist glücklich in die Richtung. Und das Schöne ist, in diesem Buch zumindest, Gott hilft uns sogar noch dabei, ein schönes Haus zu bekommen, einen coolen Job zu haben und dass es uns einfach richtig gut geht und wir alle unsere Ziele erreichen in diesem Leben. Mehr als 8 Millionen Menschen haben dieses Buch schon gelesen und ganz viele feiern diese Botschaft. Ja, wir wollen das bestmögliche Leben jetzt schon leben. Dieses Buch wird als ein christliches Buch verkauft, ist aber so ziemlich das Gegenteil von der Botschaft der Apostel und von Jesus selbst. Die Apostel haben ein ganz anderes Leben geführt. Die haben nicht ihr bestes Leben jetzt geführt. Die hatten Hunger, Angst, wurden verfolgt, haben gelitten. Die meisten von ihnen sind gestorben um Jesu willen. Paulus beschreibt es im Römerbrief folgendermaßen: Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind gerechnet wie Schlachtschafe. Jesus hat uns das Gegenteil von einem bequemen Leben hier auf dieser Erde versprochen. Er hat nicht gesagt, ich gebe euch das schönste und beste Leben und danach auch noch die Ewigkeit, sondern ihr werdet durch viele Leiden in die Herrlichkeit eingehen. Er hat uns sogar aufgefordert, unser Kreuz auf uns zu nehmen, jeden Tag. Diese Welt nicht zu unserem Zuhause zu machen, sondern auf eine zukünftige zu warten, die so viel besser ist. Und es gibt in diesem Moment Christen auf der ganzen Welt, zum Beispiel in Nigeria, in Nordkorea oder sonst wo, die genau das erleben. Die erleben, wie sie aus ihren Familien rausgeschmissen werden, wie vielleicht ihre eigenen Familien sich komplett gegen sie stellen, sie vielleicht sogar umbringen wollen, wie sie ihren Besitz aufgeben müssen, weil sie Christus nachfolgen, wie viele von ihnen sogar ihr Leben lassen müssen, einfach weil sie Jesus nachfolgen. Und ich bin mir bewusst, dass wir davon weit entfernt sind und wir können Gott dafür danken, dass wir nicht auf diese Art und Weise verfolgt werden. Und trotzdem auf einem anderen Niveau sind auch wir hier in Deutschland Menschen, die es kennen, dass wir Dinge für Christus aufopfern. Vielleicht kennst du die Frage, die immer mal wieder kommen kann in unserem Kopf, wo wir denken, jetzt wäre es so viel einfacher, kein Christ zu sein. In bestimmten Situationen, wo wir zwischen Entscheidungen stehen, entweder ich tue das, was Christus möchte, oder ich tue das, was ich eigentlich lieber will, dann zu sagen, ja, ich tue das, was Christus will, weil ich ihm folge. Das kann ein Moment sein, wo dir Unrecht getan wurde und wo dein erster Impuls ist, ich möchte mich rächen oder ich möchte zumindest sauer sein auf die Person oder ich möchte da keinen Frieden wiederherstellen, aber du weißt, nein, eigentlich möchte Christus Frieden von dir und dass du vergibst. Und es fällt schwer und du opferst deine schlechten Gedanken auf und sagst, ja, ich vergebe um Christi willen. Das kann sein, dass es Menschen gibt, die viel Zeit und Geduld in andere investieren, die es dir nicht zurückgeben. Und du nicht sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter, sondern sagst, und ich gehe die Extrameile. Ich liebe diese Person, auch wenn sie es eben nicht verdient hat und auch wenn sie es nicht mir zurückgibt, so wie ich es vielleicht gern hätte und verdient hätte. Wir opfern Dinge für Christus auf, wenn wir an unseren Ehen festhalten, die vielleicht andere Menschen schon lange geschieden hätten. Einige von uns verzichten ganz bewusst auf Karriere, auf Luxus, um Gott besser dienen zu können. Und jeder Christ von uns kennt den täglichen Kampf mit der Sünde, wo wir Dinge aufopfern, wo wir sagen, ja, Jesus, dein Weg ist besser, auch wenn ich es gerade nicht sehe. Dinge aufopfern, obwohl unsere Lust uns etwas ganz anderes sagt. Wie sinnlos wäre alles das, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Der Prediger Joel Beakey hat es einmal so ausgedrückt. Wir Gläubigen sind die bemitleidenswertesten und unglücklichsten Menschen auf der Welt, denn wir haben unsere ganze Hoffnung auf das erlösende Werk des Retters gesetzt, vergeblich. Wir haben der Welt mit all ihren Vergnügungen, Torheiten und Freuden entsagt, vergeblich. Wir haben uns dem Hass, dem Spott und der Verfolgung der Welt ausgesetzt, vergeblich. Wir sind vom Teufel bedrängt und versucht worden, vergeblich. Wir haben gegen die Welt, die Sünde und den Satan gekämpft, vergeblich. Wir haben gebetet, vergeblich. Von allen Menschen sind wir am meisten zu bemitleiden, denn wir werden sowohl diese Welt als auch die zukünftige Welt verlieren. Bedeutet für dich und mich, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann können wir ab morgen unsere Daueraufträge als Spenden stornieren, vielleicht gleich noch kurz zur Kollekte rennen und uns das Geld wieder rausfischen, was wir da reingetan haben. Wir sollten alles nachholen, was wir die letzten Jahre verpasst haben. Und wir sollten ganz schnell allen sagen, dass wir keine Christen mehr sind, damit wir nicht mehr gemieden oder für komisch gehalten werden. Zum Schluss gehen wir noch in einen Bücherladen oder bei Amazon und kaufen uns das Buch Your Best Life Now und versuchen, das Beste aus unserem Leben rauszuholen. Dein Leben ohne Auferstehung sieht ganz schön traurig aus. Nicht besonders toll. Ein ernüchternder Text, den wir heute haben. Vielleicht gehen wir einfach zu dem von nächster Woche. Vielleicht wird es da besser. Ich starte mal in Vers 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Der Herr ist auferstanden. Amen. Unser Text macht uns deutlich, was passiert, wenn Christus nicht auferstanden wäre, aber im Konjunktiv, in der Möglichkeitsform. Ja, wenn Christus nicht auferstanden wäre, Punkt, 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 dann könnten wir tatsächlich essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber nein, wir bekennen mit Christen zu jeder Zeit, Jesus Christus, er lebt. Er ist tatsächlich auferstanden. Er wurde von mehr als 500 Menschen danach gesehen und bezeugt. Wir haben diese Bezeugungsberichte, Zeugenberichte hier in unseren Bibeln. Die ersten Menschen, denen Jesus begegnet ist, sie haben es uns aufgeschrieben, wer Jesus war und dass er von den Toten auferstanden ist. Und deswegen drehen wir jetzt kurz noch einmal alle 6 Aussagen ins Gegenteil. Nicht mehr, weil Jesus nicht auferstanden ist, sondern weil Christus auferstanden ist. Deswegen erstens missionieren wir. Christus lebt, deswegen ist es das einzig Richtige, dass wir von ihm weiter erzählen. Und nicht nur, dass wir etwas erzählen über ihn, sondern dass wir die Menschen auffordern, an ihn zu glauben. Sie herausfordern, ihnen sagen, es ist der einzige Weg, der zum Leben führt, weil er der einzige ist, der den Tod überwunden hat. Er ist die Auferstehung und das Leben. Niemand kommt zu Gott ohne ihn. Glück gehabt für unsere Missionare. Glück gehabt für uns Prediger, dass wir unsere Jobs behalten dürfen. Ich möchte dir, der du heute hier bist, der du noch nicht an den Auferstandenen glaubst, möchte ich dich herausfordern und dir das zusprechen. Jesus Christus, er ist der einzige Mensch, der jemals gesagt hat, ich werde sterben und ich werde den Tod überwinden, ich werde wieder auferstehen. Und er ist der einzige Mensch, der das nicht nur gesagt hat, sondern der es auch getan hat, der tatsächlich auferstanden ist. an den du glauben musst, der von sich sagt, ich bin der einzige Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn er das gesagt hat, er hat es bewiesen dadurch, dass er auferstanden ist, dass er die Wahrheit gesagt hat. Weil nur er der Einzige war, der wirklich Wahrheit weiterzugeben hatte. Das bedeutet für dich, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du noch nicht an ihn glaubst, vielleicht Dinge für wahr hältst, aber noch nicht auf dieser Brücke stehst, dass du heute umkehren darfst zu ihm. Dass er dich gerne empfängt. Und das Schöne ist, du darfst zu ihm umkehren, weil er lebt. Du darfst einfach beten, Herr Jesus, weil er dich hört, weil er auferstanden ist und lebt. Du darfst auf ihn vertrauen und musst dich nicht mehr selber abstrampeln. Hier sitzen ganz viele Menschen um dich herum. Deswegen, falls du es von mir nicht aufnehmen möchtest, gebe ich dir jetzt nochmal die Gelegenheit, es vielleicht von 200 oder 300 anderen Menschen zu hören. Wir machen das noch einmal. Der Herr ist auferstanden. Amen. Es lohnt sich für uns, diese Botschaft weiterzugeben. Es lohnt sich für uns, das Evangelium in alle Welt hinauszubringen. Sowohl hier von der Kanzel lohnt es lohnt sich in deinem Zuhause, in deiner Nachbarschaft, auf der Straße, im One-Book-Shop, im Christian-Entdecken-Kurs, beim Friseur, auf der Arbeit, überall. Weil wir keine Lüge verkündigen, sondern den auferstandenen Christus. Zweitens, weil Christus auferstanden ist, ist unser Zeugnis wahr. Wir leben in einer Zeit, in der Wahrheit ein ziemlich vager Begriff ist, wo dadurch, dass wir viele Fake News haben und dadurch, dass man sehr viel fälschen kann, es sehr viel schwieriger geworden ist zu wissen, was ist jetzt wirklich wahr, was stimmt wirklich und was nicht. KI macht das meistens nicht viel einfacher. Ich habe schon alle möglichen Zitate von allen möglichen Menschen dort herausgespuckt bekommen, die niemals so gesagt worden sind. Vielleicht kennt ihr das, man gibt irgendeine Sache ein und hinterfragt das dann mal und dann kommt, ah ja, stimmt, stimmte gar nicht. Also in Zeiten von Fake News und KI brauchen wir ein festes Fundament, wir brauchen Wahrheit und wir als Christen haben Wahrheit über Gott weiterzugeben. Wir geben keine Lügen über Gott weiter, sondern weil Christus auferstanden ist, sagen wir den Menschen, Gott hat ihn auferweckt und das stimmt. Es ist wahr. Wir haben Wahrheit an Menschen heranzutragen und dieser Welt, die Wahrheit so wenig kennt, dürfen wir sie anbieten. Deswegen, Christus lebt. Wer an ihn glaubt, der wird auch leben. Das ist die Wahrheit. Drittens, weil Christus auferstanden ist, ist unser Glaube tragfähig. Wenn man beim Pokern alles auf ein Blatt setzt, das man in der Hand hält, dann geht man all in. Wenn man dann gewinnt, dann hat man meistens viel gewonnen. Wenn man verliert, hat man alles verloren. Als Christen gehen wir tatsächlich all in. Wir setzen alles auf eine Karte, nämlich auf Jesus Christus selbst. Das unterscheidet uns übrigens von ganz vielen anderen Religionen, wo du alles irgendwie parallel machen kannst. Bei Christus gibt es nur Christus oder nichts. Wir gehen all in mit Jesus. Das Schöne dabei ist, Gott hat uns durch die Auferstehung von Christus bestätigt, dass wir gewinnen. Dass Christus angenommen wurde und dass alle, die zu Christus gehören, die in Christus sind, mit ihm auferstehen werden am letzten Tag. Wenn wir auf Christus als den Auferstandenen schauen, dann ist er unsere tragfähige Brücke, auf die wir gehen können, bei der wir wissen, ja, er ist zu 100% auferstanden und deswegen werden wir, weil es uns versprochen wurde von diesem Gott, auch zu 100% auferstehen. Wir können alles auf eine Karte setzen. Auf Jesus, weil er auferstanden ist und weil wir auch auferstehen werden. Deswegen möchte ich dich ermutigen, lieber Christ, bleib auf dieser Brücke. Bleib bei diesem Jesus. Setz weiter dein Vertrauen auf ihn. Fang nicht an, selber zu denken, du müsstest es irgendwie schaffen. Sondern komm immer wieder zurück und vertrau diesem Christus. Das Schöne ist, dabei ist es egal, wie du über diese Brücke gehst. Manche von uns gehen ziemlich zitternd und ängstlich über diese Brücke. Andere von uns gehen tanzend und jubelnd und springend über diese Brücke. Aber das Wichtig ist nicht, wie wir über die Brücke gehen, sondern dass die Brücke hält. Und diese Brücke wird halten, egal ob du ängstlich über die Brücke gehst oder ob du jubelnd über diese Brücke gehst. Es kommt nicht auf deinen Glauben an, sondern es kommt auf den Auferstandenen an. Auf den Christus, der lebt und der ein festes Fundament ist für jeden, der an ihn glaubt. Viertens, weil Christus auferstanden ist, sind wir frei von aller Sünde. Man erzählt über Martin Luther, dass er immer wieder Momente hatte, wo er sehr viel Sorgen hatte, wo es ihm schlecht ging. Er war angefochten, niedergeschlagen. Und dort hat er sich immer wieder ein Wort vorgesagt und hat es sogar auf seinen Schreibtisch geschrieben, auf seine Wände, auf die Türen, wo er war, mit Kreide. Und dieses Wort war ein lateinisches Wort, das heißt vivit, bedeutet, er lebt. Er wurde dazu gefragt, warum er das macht. Und da hat er gesagt, Jesus lebt und wenn er nicht leben würde, so begehrte ich mir nicht eine Stunde zu leben. Allein weil er lebt, so werden wir auch leben durch ihn, wie er selber gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Vielleicht keine schlechte Idee, dieses Wort vivid uns mal mitzunehmen und uns dann zu sagen, wenn es uns wirklich wie Martin Luther geht, wir niedergeschlagen sind, wir traurig sind, wir zweifeln, wir nicht wissen, stimmt das überhaupt, sind wir noch auf dem richtigen Weg, lohnt es sich, diese All-In-Karte zu gehen und zu sagen, ja, er lebt, er lebt, er lebt, er ist tatsächlich auferstanden. Das müssen wir unseren Herzen zupredigen, wenn sie von allen Seiten hören, dass es sich nicht lohnt, auf Christus zu vertrauen. Das Schöne daran ist, dass die Anklagen vom Satan ein für alle Mal niedergeschmettert sind, dadurch, dass er lebt. Wir haben so viel geschenkt bekommen, wir sind nicht mehr in unseren Sünden, weil er lebt. Weil er lebt, bist du frei von aller Schuld. Weil er lebt, bist du gerechtfertigt vor Gott. Weil er lebt, lebt sogar der Geist der Auferstehung in dir und tut Gottes Werk in und durch dich. Weil er lebt, kannst du gegen Sünde ankämpfen. Weil er lebt, lebst du nicht mehr in deinen Sünden. Vivid, vivid, schreib es dir hin, mach dir eine Karte, du kannst auch einfach die deutsche Übersetzung hinschreiben. Er lebt, Halleluja. Fünftens, weil Christus auferstanden ist, werden alle Gläubigen gerettet. Viele von uns kennen liebe Menschen, die auch Christen sind, die bereits gestorben sind. Vielleicht manche von uns Großeltern, Eltern, vielleicht Ehepartner oder Freunde. Auf der Grundlage davon, dass Christus auferstanden ist, kann ich euch versprechen, ihr werdet sie in der Ewigkeit bei Jesus wiedersehen. Zu 100%. Weil Christus lebt, werden alle leben, die in Christus gestorben sind. Sie werden auferstehen, wir werden auferstehen und wir werden gemeinsam mit Christus in alle Ewigkeit leben. Das ist nur möglich, weil Christus auferstanden ist. Ein Liederdichter hat es 1757 folgendermaßen ausgedrückt, der mittlerweile auch schon lange tot ist. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Viele Generationen, seine Generation und die Generation danach, haben genau diese Zeilen gesungen und sind bereits gestorben. Und sie haben die gleiche Auferstehungshoffnung, wie wir sie heute haben, dass wir einmal auferstehen und mit Christus leben werden. Was für ein Trost für gerade unsere alten, kranken Geschwister, die sich so sehnlich wünschen zu sterben und bei Christus zu sein. Wenn wir einmal sterben, dann sind wir mit Christus vereint und wissen, dass weil er lebt, werden auch wir leben. Sechstens, weil Christus auferstanden ist, sind wir die beneidenswertesten Menschen der Welt. Das Leben als Christ ist im Normalfall kein einfaches oder bequemes Leben, aber es ist das beste Leben, das es geben kann, weil es das einzige Leben ist mit einer festen Grundlage, mit einer festen Hoffnung und mit einem Ziel, auf das es sich hinzuleben lohnt. Was bringt es, wenn jemand mit einem dicken Ferrari alle anderen Autos abhängt, aber er in die falsche Richtung fährt? Jesus hat es ein bisschen anders ausgedrückt. Er hat gesagt, was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sein Leben verliert? Und wenn wir an den Auferstandenen glauben, dann fühlt sich das manchmal so an, als würden wir die ganze Welt verlieren, um die zukünftige zu gewinnen. Und es lohnt sich. Es lohnt sich. Unser Ziel ist die Ewigkeit bei Christus, dem Auferstandenen. Deswegen geben wir diese Welt auf. Ja, aber wir gewinnen eine zukünftige. Wir geben Freuden auf, die eh mit dem Tod bedeutungslos wären. Wir geben Geld und Zeit auf, die wir eh nicht mit ins Grab nehmen können. Wofür? Um mit dem Auferstandenen dann ein viel, viel besseres und schöneres Leben in alle Ewigkeit führen zu können. Mit dem, der uns versprochen hat, dass wir bei ihm sein werden. Und deswegen, weil wir ein Ziel haben, das wirklich gut ist, auf das es sich wirklich hinzuleben lohnt, deswegen sind wir aus Gottes Perspektive die beneidenswertesten Menschen der Welt. Selbst wenn es hier manchmal nur Spott dafür gibt. Also, wie sieht dein Leben mit Auferstehung aus? Du stehst morgens auf, vielleicht morgen früh, du putzt deine Zähne, du frühstückst und dann fährst du mit den Öffentlichen zur Arbeit und du reibst dir noch müde deine Augen und dann schaust du hoch auf den Bildschirm in der U-Bahn und da steht, wie das Wetter morgen werden soll. Und dann gehst du einfach deinem Alltag nach. Und währenddessen glaubst du an den Auferstandenen. Währenddessen verkündigst du den Auferstandenen und währenddessen vertraust du und wartest du auf den Auferstandenen. Amen. Amen. Ich bete noch mit uns. Unser Herr Jesus Christus, du bist tatsächlich auferstanden und wir beten dich dafür an. Du bist der Einzige, der jemals von den Toten wieder in ein ewiges Leben zurückgekommen ist. Wir beten dich an dafür, dass du uns einlädst, wenn wir an dich glauben, dass das für uns auch gilt, dass wir, selbst wenn wir sterben, ewiges Leben haben mit dir, dass wir einmal körperlich auferstehen werden und in alle Ewigkeit uns an dir aneinander erfreuen dürfen. Herr, wir preisen dich einfach dafür, bekennen dir, dass du so gut bist, so groß und so, ja, für uns unglaublich schön, dass wir uns einfach an dir erfreuen wollen. Amen.